Daher will ich mal gegen die Auffassung, die sich da durchzieht, dass im Augenblick nichts normal läuft, ein paar grundsätzliche Argumente liefern, was man eigentlich an Krise und Krisenpolitik über die Normalität lernen kann. Wovon halt das Arbeitsvolk alles abhängig ist, wie die Abhängigkeit aussieht und warum die so radikal gegen sie ausschlägt. Ich kann und will nicht die ganze Krise erklären, schon gleich nicht die ganze Krisenpolitik und Krisenkonkurrenz. Aber doch mal vom Staat ausgehend, weil dem werden ja bessere Alternativen zu seiner Verarmungspolitik angetragen. Der ist ja die Adresse, an die sich alle Beschwerden richten. An die Wirtschaft, ans Kapital, an die Unternehmen richten die sich ja gar nicht. Die gehen gleich alle auf den Staat. Also vom Staat ausgehend, mal ein paar Klarstellungen eben über das, was man aus Krisenpolitik, über die Normalität, wie so ein Staat wie hierzulande geht und wie da das Volk drin vorkommt, liefern. Also ich komme zu meinem zweiten Punkt. Krise, was ist da eigentlich in der Krise? Die arbeitende Menschheit hat jedenfalls nichts anderes gemacht als immer. Auch gar nichts groß anders machen können, als zu arbeiten, wie es halt am Arbeitsplatz gefordert und verlangt wird. Und als Arbeitsloser oder sonstiger Sozialfall geschaut, wie man zurechtkommt. Das ist das eine. Das andere ist, eigentlich ist alles wie immer da. Arbeitswillige in Massen. Produktionsanlagen, die alles produzieren könnten für einen Bedarf, den es sowieso noch und noch gibt. Aber das alles gilt offenbar nichts mehr in der Krise. Das wird massenhaft brachgelegt. Arbeit, Produktion, Produktionsbedingungen, Versorgungsleistungen, die Bedürftigkeit wird vermehrt. Alles aus einem Grund. Das ist ja nicht geheim. Da gehen die Geldrechnungen nicht auf. Und dann geht offensichtlich nichts mehr an gesellschaftlicher Reproduktion seinen bisherigen Gang. Und dann geht auch der Staat nicht mehr seinen normalen Gang. All das ist also die ganze gesellschaftliche Reproduktion samt Staat ist also abhängig vom Gelingen dieser Rechnungen. Dass die aufgehen, ist offenbar die elementare Bedingung von allem. Krise beweist insofern, wie gründlich alles vom Geld, von den Geldrechnungen der Wirtschaft, auch des Finanzkapitals abhängig gemacht ist, um mal umgekehrt gelesen. Dann ist aber auch die Reproduktion des ganzen Ladens samt Staat diesen Geldrechnungen unterworfen, dient ihnen also. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann bricht das alles eben im gewissen Sinn zusammen. Ich fange mal beim Staat und seinem Haushalt an, weil das ja so ein Hauptpunkt der Klagen und der Anträge und Erwartungen ist, was mit dem alles zu machen wäre. Der ist ja aktuell der Hauptgegenstand der Beschwerde. Die falsche Haushaltspolitik ist ein Hauptkritikpunkt der Proteste gegen die Verarmungspolitik in den Krisenstaaten. Also der Vorwurf, dass die Haushaltspolitik so einseitig ausfällt, dass der Staat sich zum eigenen Schaden in die Fänge des Finanzkapitals begibt. Er hätte doch alle Freiheiten, sich richtig zu bedienen und müsste nur zugreifen, eben bei den Richtigen, den Reichen. Diese beklagte Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit, die hat System. Gerade an den Staatsnöten, an den Haushaltsnöten, die jetzt als Staatsschuldenkrise verhandelt werden, an den vom Staatsbankrott bedrohten Staaten und den staatlichen Maßnahmen, diesen Bankrott zu verhindern, da zeigt sich das, was ich meine mit, das hat System. Stimmt ja, der Staatshaushalt lebt vom Geld. Aber gar nicht so, dass er sich einfach das Geld nimmt, was er braucht, aber auch nicht umgekehrt so, dass er sich bei seinem Haushalt mit dem beschränkt, was er sich da in seiner Gesellschaft an Geld per Steuern holen will und holen zu können meint. Was heißt denn Staatsschuldenkrise? Da leidet die Hoheit nicht einfach Steuernot. Der Staat finanziert sich mit Schulden. Und das hat es in sich, weil das ist ein ganz anderes Verhältnis zum Finanzkapital als diese Beschwerden. Der gibt den Versagern auch noch, finanziert noch ihre Boni. Ganz anders, als sich das da vorgestellt wird. Also der Staat finanziert sich mit Schulden, indem er den Banken und anderen Investoren Schuldpapiere mit Verzinsung verkauft. Also sein Geldbedarf produktiv für deren Geschäftsinteresse macht. Die behandeln ja seine zinsbringenden Schulden als gewinnträchtige Vermögen, sogar besonders verlässliche Vermögen, normalerweise, weil dahinter die Staatsgewalt steht, und handeln damit, halt unter sich, und das wird als, was Wertpapier heißt, eben als existentes Vermögen mit Verzinsungsversprechen gehandelt und behandelt. Die Abhängigkeit, in der der Staat sich damit von seinen Banken, von der Finanzwelt begibt, ist also nicht unfreiwillig, sondern in die begibt sich der Staat aus seinem Interesse, und die ist in beide Interesse. Indem er denen ein Finanzgeschäft mit sich eröffnet, finanziert er sich über das hinaus, was die Steuern halt einbringen. Und wenn die Finanzmärkte das nicht mehr wie gewohnt machen, dann beschränkt sich auch der Staat nicht wieder darauf, was er an Steuern einnimmt, ganz anders. Dann droht ihm die Pleite. Er braucht nämlich neue Schulden, um seine alten zu bedienen. Er macht also gar nicht ausnahmsweise und aus Not Schulden, sondern das ist dann die Normalität seines Haushalts und diese unselige Schuldenuhr, die da irgendwo sekundenweise tickt, die gibt ja auch Auskunft davon. Mit neuen Schulden wälzt er seine alten fort, und so sind die dauerhaften Geschäfte seiner Finanzwelt, solange die ihm das abnehmen, dass er seine Versprechen einlösen kann, seine Haushaltsbasis. Und das machen ja alle Staaten, die unterscheiden sich ja nicht an der Höhe der Schulden. Das weiß ja jeder. Die Schulden Griechenlands sind vergleichsweise lächerlich zu denen, die sich ein deutscher oder ein amerikanischer Staat leistet. Also die unterscheiden sich nicht an der Höhe ihrer Schulden, sondern ob die Geldkapitalisten ihnen die abnehmen, darauf setzen, dass die sicher sind, sich verlässlich verzinsen, dass den Staat also als kreditwürdig beurteilen. Und wenn sie davon nicht mehr ausgehen, dann heißt das, so gesehen, der Staat lohnt sich nicht mehr ausreichend verlässlich für das Finanzkapital, und daran entscheidet sich dann, ob er über die nötigen Mittel für alles verfügt, was er für nötig hält. Also er lebt davon, dass ihm seine Kreditwürdigkeit abgenommen wird. Das hat es in sich. Er gibt nämlich, wenn man es mal so betrachtet, seiner Finanzwelt Anweisungen auf seine Macht, über ausreichend Reichtum zu kommandieren in seiner Gesellschaft. Also das materielle Versprechen, dass er diese Schulden immer bedienen kann, dass hinter seinen Schulden ausreichend nationales Geschäft steht, dass in dem Geld, das er in seinem Land verbindlich macht, immerzu erfolgreich und ausreichend Wirtschaftswachstum produziert wird, also auch Staatseinnahmen fließen. Das ist eigentlich die Grundlage, die Garantie, auf der hin der Staat beim Finanzkapital ziemlich ausufernd, kreditwürdig, also verschuldungsfähig ist. Und diese Sicherheit, also ausreichend Geschäfte, die ist gar nicht bezogen auf das, was es schon gibt, sondern mit seinen Schulden, mit seinen Verzinsungsversprechen, gibt er also, wenn man so will, einen Wechsel auf die Zukunft. Also seine Macht auf künftiges nationales Geldwachstum zuzugreifen, das ist eigentlich das Angebot und die Sicherheit für seine Finanziers, also für Investoren und Banken. Also lebt der Staat, und das ist was ganz anderes als auf der einen Seite hat er Finanznot, weil er zu wenig Steuern einnimmt, und auf der anderen Seite leistet er sich einfach Schulden für die Falschen. Also der Staat lebt eigentlich mit seinem Haushalt letztendlich von dem Versprechen, und zwar von dem mit seinen Schulden verbindlich gemachten Versprechen gegenüber der einschlägigen Finanzwelt, dass er dafür sorgt und sorgen kann, dass seine Gesellschaft, also seine Macht über die Gesellschaft, jede Spekulation der Finanzwelt auf künftiges Wachstum und wachsende Staatseinnahmen rechtfertigt. Also auch nach der Seite hin, der Staat begnügt sich nicht bei seiner Finanzierung bloß mit Steuern, er begnügt sich also auch nicht bloß mit dem Wachstum, das da gerade in seinem Land zustande kommt, was an Geschäft läuft, sondern er verpflichtet sich immerzu und automatisch mit seinem Haushalt und seiner Haushaltsfinanzierung, also er etabliert es quasi als einen Sachzwang, dass immer mehr Wachstum zustande kommt. Er will nicht nur, er nötigt sich quasi selber mit seiner von der Bankenwelt kreditierten Hoheit dazu, dass er erfolgreich seine ganze Gesellschaft als Geldvermehrungsmaschinerie herrichtet, indem er das Land dann so regiert und verwaltet und mit seinen Mitteln die Bedingungen stiftet, dass seine Unternehmen dann auch ausreichend erfolgreich eben den Geldreichtum produzieren, auf den längst der Staat und die Finanzer, die ihn kreditieren, spekuliert haben. Also das macht den Staat dann kreditwürdig. Dem dienen dann aber auch all seine Maßnahmen, also vom Straßenbau über Schulen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, sozialstaatliche Regelungen bis zum Militär, mit dem er bei anderen Staaten sich Respekt verschafft, alles das ist dem Zweck untergeordnet und auf den Zweck bezogen, dieses Versprechen der Macht auf die geschäftliche Zukunft seines Standorts auf die Grundlagen, auf die hin er sich finanziert, einzulösen. Dann nötigt sich der Staat zu nichts, was er nicht will, sondern das ist die haushaltsmäßige Konsequenz davon, dass er selber seine ganze Gesellschaft als nationale Reichtumsquelle will und eingerichtet hat und fördert. Also Krise heißt in dem Sinn, da entzieht das Finanzkapital dem Staat seinen Zuspruch, weil es halt nicht mehr auf ein ausreichendes Zustandekommen dieses versprochenen Wachstums, dieser Geldvermehrung setzt, die seinen Erwartungen entspricht. Wenn Banken und Investoren der Staatsgewalt das Kommando über eine ausreichende, profitable Geschäftswelt auf ihrem Standort nicht mehr abnehmen, auf das hin sie den kreditiert haben, auf das sie spekuliert haben, dann entwerten sich die Staatsschuldentitel, dann verteuert sich erstmal für den Staat der Kredit, weil seine Kreditwürdigkeit beschädigt ist. Die ganze Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Getriebe als Geldwachstumsmaschine nicht mehr verlässlich genug ist und dann entzieht ihm am Ende die Finanzwelt den Kredit und wie gesagt, dann geht ein Staat bankrott. Dann waren also all die Staatstätigkeiten und Ausgaben, die er getätigt hat, auch unnütze Verschwendung. Dann ist der Staat auf einen Schlag zu teuer für das, was er aus seiner Gesellschaft an Geld herausholt und seine Maßnahmen zu wenig wirkungsvoll für die Förderung seiner Geldquellen. Und das Urteil vertreten dann nicht nur die Investoren, sondern das ist dann auch der Standpunkt der Politik. Denn diese Rechnungen der Investoren sind ja für den Staat maßgebend. Also das ganze im Grund gesellschaftliche, ökonomische Leben. Und dass des Staats gleich mitliegt an deren Urteil, also an dem Aufgehen von deren Rechnungen, das ist das ein Punkt, was immer heißt, Banken sind systemisch. Und von diesem Urteil an denen liegt, zu denen muss das gesellschaftliche Wachstum, das Geldwachstum, muss der Staat mit seiner Haushaltspolitik und ihren Erfolgen auch genügen. Davon wird nicht abgegangen. Also Krise heißt, Staatsschuldenkrise, das Missverhältnis der in den Banken aufgehäuften Vermögenstitel, die lauter Anweisungen auf wachsenden Reichtum sind und das, was die Konkurrenz der Unternehmen auf dem nationalen Standort an Geldwachstum produziert, also an Staatsausgaben als lohnend erweist, das ist nicht mehr in Ordnung. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann entzieht das dem Staat seine Finanzquellen. Und dieses Übel zu beseitigen, ist daher dann auch oberste Direktive seiner Haushaltspolitik in der Krise. Also von den Rechnungen des Finanzkapitals und seinen mit dem Finanzkapital macht er keine Abstriche, sondern er macht umgekehrt verschärfte Anstrengungen, sie wie die wieder für sich einzunehmen. Und das radikalisiert seine Haushaltspolitik. Schon deswegen, weil wenn es heißt, die Finanzwelt traut den Staaten keine ausreichende Macht zur Generierung von Geschäften auf ihrem Standort mehr zu, von Wachstum, von wachsenden Steuereinnahmen. Wenn das ist, dann ist ja auch die Geschäftswelt selber, also das, was da immer die Realwirtschaft heißt, die da das nationale Wachstum produzieren, auch für die sind ja dann die Unternehmungen nicht mehr lohnend genug. Deren jeweilige eigene Rechnung auf stetig steigenden Gewinn geht nicht wie gewünscht auf. Und daraufhin haben sie investiert, um auf dem Markt erfolgreich zu konkurrieren. Auf die Erwartung hin haben sie Arbeiter eingestellt, deren Arbeit entsprechend organisiert. Es ist ja nicht unbekannt, wie Gewinn produziert wird. Arbeiter und Angestellte, die werden halt nur so und nur dafür und nur dann beschäftigt, wenn ihre Arbeit rentabel ist und das heißt, wenn ein ausreichendes Verhältnis von Kosten und dazu zählen in der unternehmerischen Rechnung die Arbeitskräfte und Gewinn garantiert ist. Aber das ist das eine. Aber in der Krise zeigt sich, auch Unternehmen produzieren nicht einfach Gewinn und wirtschaften dann mit dem Ertrag, der halt da reinkommt und über den sie dann verfügen, sondern sie nehmen Kredit, schon wieder bei der Finanzwelt, um ihr Geschäft auszuweiten, sich in der Konkurrenz besser aufzustellen. Und mit all dem produzieren sie auch selber erweiterte Ansprüche darauf, dass und wie sehr ihr Geschäft künftig wächst und wachsen muss. Also jede ihrer Rechnungen, jede ihrer Konkurrenzunternehmungen, das Kreditieren, das Arbeitskräftebeschäftigen, das Investieren, ist auf gesteigertes Wachstum und mehr Gewinne in der Zukunft berechnet. Deswegen führen sie dann auch laufend einen Konkurrenzkampf um den Markt, senken laufend ihre Kosten, die Lohnstückkosten, wenden neue Technologien und Maschinen an, um Lohnkosten zu sparen, machen bezahlte Arbeit, also Arbeitskräfte, überflüssig. Und das alles ist ja nicht erst Werk der Krise, sondern Sachzwang ihrer Konkurrenz, den sie sich wechselseitig aufnötigen. Krise heißt also nach der Seite, dass ihre Konkurrenz dazu geführt hat, dass nicht nur dieser oder jener in der Konkurrenz unterliegt. Also der ganze Aufwand, den der getrieben hat und die ganze aufgewendete Arbeit null und nichtig ist, nichts zählt und nichts mehr gilt, sondern dass alle ihre Ansprüche an steigenden Gewinn und erfolgreiche Ausnutzung des Markts nicht mehr realisieren können, die sie mit ihren ganzen kapitalistischen Investitionen, mit ihren ganzen Krediten längst quasi sachzwangmäßig in die Welt gesetzt haben. Auch da die Konsequenz, die gehen nicht von ihren Rechnungen ab, dann wird sich nicht damit begnügt, was eben geht, sondern dann radikalisieren sie den Standpunkt, dass die Beschäftigten zu teuer sind, weil nicht lohnend genug und zu viel. Und das ist keine bloße leere Beschwerde bekanntlich, sondern ein praktisches Urteil. Also wird ausgestellt, werden die Bedingungen der Anstellung verschärft und der Lohn gesenkt. Ich habe diese Hinweise, dieses kleine Unterkapitelchen, nach Krise heißt für Unternehmen Folgendes. Da gehen deren Rechnungen auf wachsendes Geschäft, nicht bloß jetzt, sondern in der Zukunft, nicht auf. Die habe ich deswegen gemacht, weil das alles, auch was ich über Haushalt und Finanzkapital erzählt habe, die Proteste eigentlich nur so weit, also diese Beschwerden, nur so weit in den Blick nehmen, dass sie die Brachlegung von Arbeitskräften, so keine Beschäftigung und den Zusammenbruch sogar von Geschäften beklagen, und nach Investitionen rufen und damit schon wieder beim Staat landen, der da Abhilfe schaffen soll.